Hallo auch von mir. Schön, dass ihr da seid, dass ihr durchgehalten habt. Ich weiß nicht, ob ich an einem 27. in den Gottesdienst gegangen wäre. Ich lese euch eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das war die Übersetzung nach Luther von 1984. Und so habe ich die Geschichte von Kind auf gehört. Geht euch vielleicht ähnlich. Ich habe sie sicherlich mehr als 100 Mal gehört, wahrscheinlich sogar 200. Und falls jemand von euch gerade gedacht hat, oh nee, nicht nochmal, dann kann ich das sogar gut verstehen. Es ging mir auch beim Text, den ich hier für diese Predigt bekommen habe, ein bisschen so, dass ich dachte, oh weia, was kann ich da noch zu sagen? Es sind 100.000 Predigten, ach, Millionen Predigten zu diesem Text schon gepredigt worden und weiß nicht, ob ich noch was Neues finde. Inzwischen sind wir ja groß geworden und das Weihnachtswunder erleben wir von der anderen Seite. Wir sind selber zu Wundertätern geworden und das ist häufig sehr anstrengend. Ich merke, dass ich Weihnachten oft total ausgepowert bin und dann am Ende irgendwie denke, oh nee, jetzt ist schon Weihnachten, statt zu denken, oh, wann ist endlich Weihnachten? Und dann fällt es mir schwer, mich auf diesen Text zu konzentrieren, den ich eigentlich schon fast auswendig kann. Und dann tut es mir gut, wenn ich hier Heiligabend sitze und einen Film schauen kann, wo es lauter kleine Engel gibt, die begeistert sind davon, was Gott für einen Plan für diese Welt macht. Und man zwischendurch immer hört, brillant, auf diese Idee werden sie nie kommen. Dann kann ich das plötzlich wieder ganz neu erleben. Und ich habe tatsächlich auch noch etwas Neues gefunden für mich. Ich habe den Satz gefunden, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und ich bin hängen geblieben an dem Wort widerfahren. Das ist ein sehr eigenartiges Wort. Und das ist im Grunde so etwas wie ein Frontalzusammenstoß. Das heißt, uns wird ein Frontalzusammenstoß mit dem Wunder, mit der Freude Gottes geschehen. Allen Menschen, jedem Einzelnen, dem einen früher, dem anderen später wird das passieren, wenn die Zeit dafür reif ist. Für die Hirten war die Zeit reif. Dieser Zusammenstoß war ja erstmal gar nicht so angenehm, denn sie haben sich sehr gefürchtet. Wenn wir mit dieser himmlischen Dimension zusammenprallen, dann kommt es häufig zu Selbsterkenntnisphänomenen. So auch bei den Hirten wahrscheinlich. Ich stelle mir das so vor, wie das ist, wenn mir der Zahnarzt entgegenkommt. Das mag ein ganz lieber und guter Mann sein, aber mir werden sofort meine Zahnsünden bewusst. Und dann muss der mich beim nächsten Mal bei der Behandlung vielleicht auch beruhigen und sagen, fürchte dich nicht, wird schon alles gut. Und sowas müssen die Engel hier mit den Hirten auch machen. Das Thema lautet ja eigentlich der Lobpreis der Engel. Aber ich werde jetzt keine Predigt oder kein Lobpreisseminar hier halten. Ich bin nämlich an etwas ganz anderem hängen geblieben, und zwar an Wunder. Und ich habe festgestellt, dass die Wunder sehr vielschichtig sind. Wunder, von denen vollbracht, die Wunder in die Welt bringen wollen, sind häufig sehr auspowernd. Sie kosten Kraft. Jesus, das größte Wunder, das Gott uns geschenkt hat, musste den Himmel loslassen, musste alles aufgeben, um sich in die Härte dieser Welt hineinzugeben, hier aufzuwachsen und zu einem großen Wunder zu werden, Menschen mit dem Wunder Gottes zu erfüllen und neu, ja, in die Verbindung mit Gott zu bringen. Und es hat ihn am Ende noch einmal das Leben gekostet und viel Schmerz gebracht. Wunder sind oft mit viel Schmerz verbunden. Unter Schmerzen warten wir verzweifelt auf ein Wunder. Als Jesus anfing zu predigen und zu heilen, kamen viele Menschen zu ihm, die lange unter Krankheit und Schmerzen und Besessenheit gelitten haben und die danach lechzten, ein Wunder zu erleben. Und die irgendwie noch glaubten, dass dieser Gott größer ist als das, was sie bisher erlebt haben und dass es dieses Wunder für sie gab. Aber für manche schien das Wunder zu spät zu kommen. Und ich glaube, das erleben wir auch oft, dass es Dinge gibt in unserem Leben, wo wir uns sehnlichst ein Wunder wünschen und es kommt nicht. Es gab Menschen, die sind schon durch das Leiden des Sterbens hindurchgegangen und waren schon tot, als Jesus kam. Er kam zu spät, anscheinend. Aber dann kam das Wunder der Totenauferweckung. Jesus konnte es sich leisten oder kann es sich leisten, zu spät zu kommen, weil er auch Herr über den Tod ist, weil der Tod für ihn kein Hindernis ist. Und so wird dieses zu späte Wunder im Grunde eins der größten. Und für mich bedeuten diese Wunder im Grunde die größte Hoffnung für Menschen, die es in diesem Leben nicht schaffen, Christen zu werden oder von Jesus noch nichts gehört haben. Denn Jesus hat dieses Wunder aufgrund von den Angehörigen getan. Menschen, die diese Verstorbenen liebten aus ganzem Herzen, denen es das Herz zerriss, die in tiefer Trauer waren, die Jesus angefleht haben vorher, denjenigen gesund zu machen und dann kaum glauben konnten, was sie dann sahen. Das bedeutet für mich eine unglaublich große Hoffnung und ein immenses Wunder, dass ich denke, was Gott da mit uns Menschen vorhat. Für Wunder brauchen wir Augen, die sie sehen können. Manche Wunder können wir erst nach dem Sturm sehen, erst im Rückblick. Und die Hirten haben durch ihr Erlebnis mit dem Engel und mit dem Lobpreis neue Augen bekommen. Denn mit dem, was sie dann an Bewusstsein im Gepäck hatten, konnten sie sich auf die Suche machen und nach diesem Wunder suchen. Und sie haben es gefunden. Und so konnten sie in diesem Baby, das im Grunde völlig gewöhnlich aussah, das Wunder Gottes entdecken, den Heiland und den Retter der Welt. So einen Blick wünsche ich mir und wünsche ich euch. Ein Blick, der tiefer Blick, der eine größere Dimension in allem entdecken kann. Auch in den Dingen, die uns völlig gewöhnlich vorkommen oder die wir schon in- und auswendig können, die wir 100-mal gehört haben oder Menschen, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können, dass wir durchblicken können durch diese Dimension in eine viel größere hinein. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen zu einer Geschichte, die in den Anfängen der Bibel sich befindet, die wir auch in den Kindergottesdiensten und in der Schule und dann im Konfi-Unterricht und weiß nicht was ewig oft gehört haben, bis sie uns eigentlich aus den Ohren wieder rauskam. Und seit ich lerne, tiefer zu blicken und mit diesem hoffnungsvollen Wunderblick vielleicht die Dinge auch anzuschauen und zu fragen, was hat Gott denn da eventuell noch gemacht? Seitdem habe ich entdeckt, dass der Anfang der Bibel unglaublich wichtig ist. Denn wir brauchen den Anfang eines Buches unbedingt, damit wir den Rest verstehen. Interessanterweise verstehen wir den Anfang dieser Bibel, aber häufig dann besser, wenn wir das Ende kennen. Das ist manchmal in Büchern auch so, wo man am Anfang denkt, was soll das denn? Und am Ende klopft man nochmal in den Anfang rein und sagt, ach so, das war damit gemeint. Gott erschafft eine Schöpfung, die er selber sehr gut nennt. Und am siebten Tag will er sie vollenden. Und dann passieren Dinge, die uns da sehr dran zweifeln lassen und uns fragen, was macht Gott da eigentlich? Denn die Welt scheint den Bach runterzugehen. Die ersten Menschen versagen. Und sie versagen immer mehr und es wird immer dunkler. Und ich möchte euch mit Hirtenblick zum ersten Hirten mitnehmen. Das war Abel. Ihr kennt diese Geschichte von Kain und Abel. Das ist eine sehr tragische und unschöne Geschichte. Eine Geschichte, die ich bis dahin immer sehr schwarz-weiß gehört habe, bis ich angefangen habe, sie nochmal gründlich zu kauen. Eine Geschichte, die ich so lesen kann, dass ich mich frage, wo ist die gute Seite, wo ist die schlechte Seite und dann zusehen muss, dass ich mich auf die gute rette, damit ich bei Gott auch ankommen kann. Was ich in dieser Geschichte entdeckt habe, ist ein viel größeres Wunder. Ich bin an die Geschichte rangegangen mit einer Suche, ähnlich wie die Hirten. Ich habe nach dem Wunder gesucht und nach einem barmherzigen Gott. Ein Gott, der nicht locker lässt. Es sind die ersten zwei Söhne, von denen uns die Bibel berichtet. Kain ist der Starke. Er bedeutet Erwerber. Und er ist so ein knuddeliger und kräftiger Kerl. Als er auf die Welt kommt, bricht seine Mutter spontan in Lobpreis aus. Sie sagt, ich habe einen Mann zusammen mit dem Herrn erschaffen. Dann kommt Abel. Abel bedeutet Hauch, Nichtigkeit. Abel ist ein fast nichts. Hat möglicherweise Mühe, überhaupt zu leben. Und es gibt keinen Lobpreis, es gibt kein Lob Gottes für ihn. Denn es fällt uns sehr schwer, im Schwachen und Kranken Gott zu sehen, das mit Gott in Verbindung zu bringen und ihn dafür zu loben. Kain ist so stark, dass er Ackermann wird. Er ist das Alpha-Tier. Er ist der Macher. Er kann ackern bis zum Umfallen oder fällt wahrscheinlich trotzdem nicht um. Und deswegen kriegt er das Feld und muss es bearbeiten. Diese Kraft hat Abel nicht. Er ist dafür möglicherweise wirklich unfähig. Er wird ein Hirte. Vielleicht haben die Eltern gedacht, da ist er gut aufgehoben bei den Schafen. Da kann nicht viel mit ihm passieren. Die sind so lammfromm und da kann er sich integrieren. Vielleicht hat Abel aber auch noch etwas anderes gehütet. Vielleicht hat er die Erinnerung gehütet an den Garten Eden, von dem seine Eltern ihm erzählt haben. Die Sehnsucht nach dem, was verloren gegangen ist. Und dann kommt etwas völlig Unerwartetes im Leben dieser beiden Männer. Beide bringen an einem Tag Gott ein Geschenk. Und Gottes Reaktion scheint erstmal völlig ungerecht zu sein. Gott sieht und nimmt das Geschenk, das Abel ihm bringt, an und das von Kain übersieht er. Kain wird übersehen. Das ist bitter. Für Abel nicht. Für Abel ist es das Wunder schlechthin, denn bisher ist er nicht anerkannt gewesen. Er ist kein Mensch, der Ansehen hat, genießt in den Augen der Menschen. Er ist ein Schwächling. Und dann kommt dieser Gott und bestätigt ihn in seiner Schwachheit, in seinem Hirtentum. Sieht ihn an, nimmt ihn an, so wie er ist. Wow. Kain ist es gewöhnt, gesehen zu werden und anerkannt zu sein. Und für ihn ist das der Schock schlechthin. Ausgerechnet Gott übersieht ihn. Und da passiert etwas in ihm. Es fängt an zu brodeln. Da entwickelt sich ein explosives Gefühlschaos. Das Gefühl von Ablehnung, gekränkter Stolz, Neid, Wut, Angst, Scham, alles zusammen. Gott versucht mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen, aber Kain geht nicht darauf ein. Und das ist kein Wunder, das ist total menschlich und verständlich. Denn die Gefühle, die in uns hochkochen von Zeit zu Zeit, die können wir oft schwer wahrnehmen, geschweige denn in Worte fassen. Und dann passiert, was passieren muss. Es kommt zur Katastrophe. Kain, so lesen wir, erhebt sich gegen seinen Bruder Abel und schlägt ihn tot. Das Schwache, das uns auch noch die Anerkennung wegnimmt, das wollen wir nicht haben. Das Interessante ist, dass dasselbe Spiel in unserem Kopf abgeht. Wenn wir uns von jemandem abgelehnt fühlen, beleidigt, wenn jemand etwas hat, was wir gerne hätten und nicht haben, dann geht in dieser Schlange, in unserem Schädel, genau dasselbe Spiel ab. Wir suchen etwas, womit wir uns wieder groß und stark machen können, womit wir es beweisen können, dass wir anerkannt sind, damit wir Anerkennung von uns selber bekommen. Und damit machen wir den anderen klein, wir machen ihn platt. Und Jesus sagt, 4000 Jahre nach Kain und Abel, dass das im Grunde dasselbe ist. Und was macht Gott eigentlich in der ganzen Zeit? Gott hat sich offensichtlich zurückgezogen nach dem Gesprächsversuch und hat es geschehen lassen, dass ein Totschlag geschieht. Wie kann Gott das zulassen? Warum kommt er nicht rechtzeitig? Warum kommt er zu spät? Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht nur um freien Willen geht, sondern um etwas viel Tieferes. Ich habe den Eindruck, dass Gott will, dass es rauskommt. Dass alles rauskommt aus dem Menschen. Der Schatten und das Licht. Unsere guten Seiten und das Grauenhafte, das auch in uns steckt. Erst wenn wir erkennen, was für Wesen wir sind, wozu wir fähig sind, im Guten und im Schlechten, können wir beginnen, uns zu hüten und uns wirklich zu beherrschen. Das ist dann immer noch schwer genug, aber wenn wir wissen, womit wir bei uns rechnen müssen, dann können wir wachsam sein wie ein Hirte. Gott sei Dank ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Wir wissen zwar nicht, was mit Abel geschieht. Wir wissen nur, dass Gott den Schrei seines Blutes gehört hat. Und Blut bedeutet in der Bibel immer das Leben im Menschen, das Lebendige. Aber er kümmert sich in allererster Linie um Kain. Die beiden haben eine längere Unterredung und Kain erkennt die Schwere seiner Tat, die Schwere seiner Schuld, die er kaum tragen kann. Und Gott macht ihm sehr deutlich, wie schwer auch die Konsequenzen sind. Das Interessante ist, dass es im Hebräischen ein und dasselbe Wort für Schuld und Strafe gibt. Die Strafe sieht folgendermaßen aus, dass Gott aus Kain etwas herausholt und es ihm spiegelt im wahren Leben. Zum einen muss Kain erfahren, wie es sich anfühlt, schwach zu sein. Denn mit Abel ist auch sein Acker gestorben. Er kann mit seiner Kraft bei diesem Acker nichts mehr ausrichten und fühlt plötzlich diese Schwachheit seines Bruders. Und die Distanz, die Kain in sich gegen seinen Bruder und gegen Gott aufgebaut hat, die macht Gott auch ganz deutlich, indem er sagt, du musst in die Ferne gehen, du musst nach Osten gehen. In die Gottesferne hinein und in die Heimatlosigkeit. Und das Fantastische ist, wenn wir da genau hinschauen, dann passiert in der Gottesferne, in dieser Fremde, ein Wunder. Und zwar ein zeitloses. Normalerweise haben wir bei den Geschlechtsregistern die Folgen, immer das Alter dabei, wann die Leute ihre Kinder gekriegt haben und wann sie sterben. Und das ist hier nicht der Fall. Aus Kain hervor kommt ein Sohn, Henoch. Ihm baut er eine Stadt. In der Heimatlosigkeit schafft er ein neues Zuhause. In dieser schmerzhaften Sehnsucht nach dem, was er verloren hat. wird er fähig, eine neue Heimat zu schaffen für sein Kind. Diese Stadt nennt er auch Henoch. Sie bedeutet, ja, der Belehrte, denn er hat etwas Wichtiges gelernt. Und wenn wir weiterschauen, dann kommt noch mehr aus Kain hervor. Ganz am Ende kommt Hirtentum, Nomadentum aus ihm hervor in seinen Kindern. Das heißt, Abel ersteht in ihm und in seinen Nachkommen wieder auf. Und weitere Kinder von ihm haben den Sinn in ihrem Namen Musik, das Metallhandwerk, also Kunst, Kreativität und Schönheit. Es sind die Kinder Lamechs und dieser Lamech kommt in der Geschichte, wenn man sie oberflächlich liest, wie ich finde, sehr schlecht weg. Denn von ihm heißt es, es wird häufig behauptet, dass er so ein ganz brutaler Mensch war, der auch noch stolz auf seine Tötungsdelikte ist und seinen Frauen das vorprahlt. Aber wenn ich das, was da steht, genauer anschaue, da steht nämlich, ich habe einen Mann getötet für meine Strieme und einen Knaben für meine Wunde. Und mir überlege, dass zwar der Tod nicht so schnell zu beseitigen ist, dass der immer mit dabei ist, aber dass da ja jemand schon etwas gelernt hat, dann entdecke ich da eine tiefere Lehre. Und Lamech bedeutet übrigens auch Lehre. Lamech erkennt, dass zum einen, wenn er verletzt wird, dass dann nicht nur etwas Äußeres verletzt wird, sondern etwas tief in ihm. Und deswegen ist seine Reaktion auch so heftig. Und zum anderen erkennt er, dass wenn er einen Mann tötet, gleichzeitig noch viel mehr tötet, nämlich auch einen Sohn in diesem Mann, also einen Knaben, das, was aus diesem Mann noch werden kann. Und so entdecke ich in dieser Geschichte ein wirkliches Wunder Gottes. Gott bleibt ihm im Grunde treu, auch wenn er ihn in die Ferne schickt. Er bringt durch diese Gottesferne etwas Neues in ihm hervor, das ihn im Grunde wieder mit Gott verbindet und mit der heilen Schöpfung, mit dem sehr gut. Lamech sagt, wenn Kain siebenfach gerecht wurde, also vollendet, dann muss Lamech 7x70-fach gerecht werden. Dabei geht es dann um die Schuld, dass alles wieder gut gemacht wird. Und wenn man in Lukas 3 das Geschlechtsregister von Jesus liest, vom ersten Menschen an bis zu Jesus, und wenn man zählt, dann kommt man auf 77 Generationen. So lange dauert es also, bis aus einem Menschen, der frisch geschaffen ist, jemand wird, der solches Heil bringen kann wie Jesus, der ein Retter werden kann, der sein Leben für andere einsetzt. Und das, finde ich, ist eine Sache, ja, das sieht sehr, sehr lang aus, aber es ist möglich. In Jesus können wir sehen, was möglicherweise aus uns noch werden kann. Ich glaube, Gott will uns bewusst machen, dass Kain und Abel und all die anderen in uns drinstecken, dass wir uns auf keine Seite zu schlagen brauchen, dass wir diese Sehnsucht spüren dürfen, immer mehr wieder dahin zu kommen, zu dieser heilen Schöpfung, dass Gott uns vollendet. Aber es steckt alles in uns drin. Und dann möglicherweise auch eine Maria, die sich nach Gnade sehnt und die schwanger wird, mit einem Jesus, den sie mir vielleicht in die Härte meines Herzens hineinlegt und der dort wachsen darf, auch wenn ich das noch nicht mitbekomme. Manchmal kann man so etwas in Menschen sehen, vor allem wenn man einen tieferen Blick entwickelt. Und den wünsche ich euch allen und mir auch immer mehr. Ich habe im Spiegel Online in Kenia einen Artikel gefunden, der mich sehr berührt hat und den ich euch gekürzt vorlesen möchte. Vor einigen Tagen. In Kenia haben somalische Islamisten einen Reisebus angegriffen. Die Kämpfer hatten den Bus zunächst von außen beschossen. Dabei sollen 2 Menschen ums Leben gekommen sein. Sie sollen den muslimischen Passagieren des Busses befohlen haben, sich von christlichen Mitreisenden wegzusetzen. Die Angesprochenen weigerten sich jedoch und retteten den Christen im Bus so das Leben. Und einer der mitreisenden Muslime sagt, die Angreifer drohten uns zu erschießen, doch wir blieben sitzen und schützten unsere Brüder und Schwestern. Schließlich gaben die Islamisten auf und verschwanden. Ich musste erst mal heulen, als ich das gelesen habe. Und zwar nicht mal so sehr um diese Brutalität in den Menschen, die da zutage tritt, obwohl das auch ein guter Grund ist zu weinen. Aber was mich viel tiefer bewegt hat, ist, was in dieser dunklen Welt, unter dieser brutalen Herrschaft hervorkommen kann in einem Menschen. Dass er bereit ist, sein Leben zu geben, um das Leben der anderen zu retten. Und dass Gott das hinkriegt. Und vielleicht auch, egal in welcher Religion. Das finde ich, ist ein unglaubliches Wunder. Und Wunder führen immer dazu, dass wir in Jubel ausbrechen und in den Lobpreis der Engel mit einstimmen. Und da wollen uns jetzt Johannes und sein Team mit hineinnehmen.